Latein und Südamerika waren viele, viele Jahre lang für europäische Linke oder vielleicht auch insbesondere für deutsche Linke ein Bild dafür, wie sich Gesellschaft positiv entwickeln könnte und wie es auch gelingt, ansonsten Gruppen, die ansonsten nicht so sehr an der politischen Macht teilhaben können, doch mit einzubinden, beziehungsweise dass von diesen Gruppen aus überhaupt erstmal auch so eine Emanzipationsbewegung gestartet ist. Und wenn man sich aktuell gerade Südamerika anschaut, dann lässt einen der Blick dorthin ein bisschen Kopfschütteln. Und ich freue mich, dass ich hier bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung gerade Bernd Löffler gegenüber sitze, der seit vielen Jahren sich mit Südamerika, Lateinamerika beschäftigt und der mir hoffentlich ein paar von den Fragen beantworten kann und versuchen kann, das Ganze einzuordnen. Bernd, wie hat sich denn eigentlich Latein und Südamerika innerhalb der letzten Jahre entwickelt?
Ja, wie lange möchtest du jetzt den Vortrag hören? Also, es ist, was man klar und deutlich sagen muss, es hat sich nicht weiterentwickelt in Richtung einer emanzipatorischen Politik. Diese Phase, diese historische Phase ist zu Ende gegangen. Man kann davon ausgehen, dass das schon seit 3-4 Jahren der Fall ist. Was jetzt allerdings eben zusätzlich hinzugekommen ist, ist diese Machtergreifung oder die Wahl dieses brasilianischen neuen Präsidenten Jair Bolsonaro, der ja von allen möglichen Seiten als ein eindeutiger, offener Faschist begriffen wird. Und wenn man seine Äußerungen wahrnimmt, dann ist er das auch. Und das ist so der vorläufige, ich hoffe, Endpunkt einer Entwicklung, die sich allerdings schon seit einigen Jahren abgezeichnet hat, nicht nur in Brasilien. Wir erinnern uns, Anfang der 90er Jahre, speziell am 1. Januar 1994, trat ein neues politisches Subjekt in den politischen Raum, das war die Zapatistische Befreiungsfront in Mexiko. Ich würde behaupten, das war der Beginn dieser neuen Etappe der lateinamerikanischen Linken, weil die Zapatistas ja mit einem neuen Modell, mit einem neuen Projekt angetreten sind. Sie haben am Anfang bewaffnet gekämpft, haben dann sehr schnell die Waffen wieder niedergelegt und sind zu einem politischen Projekt geworden, das bis heute existiert. Wobei man sagen muss, wenn der mexikanische Staat wollte, könnte er dieses Projekt militärisch schnell aus der Welt schaffen. Aber er tut es nicht, weil die politische Solidarisierung mit den Zapatisten bis heute anhält. Und was dazu kam, was 1994 noch nicht so deutlich war, ist der Umstand, dass nicht nur in Süden Mexikos, sondern auch in anderen lateinamerikanischen Ländern indigene Bewegungen, die meist bis dato im Verborgenen agiert haben, sich organisiert haben, auf den Plan traten und die gesellschaftlichen Strukturen in ihren jeweiligen Ländern grundlegend, zumindest für eine gewisse Zeit, verändern. Das ist vor allen Dingen neben im Süden Mexikos ist das vor allem in Bolivien und Ecuador passiert, mit Abstrichen auch in Brasilien zu dem damaligen Zeitpunkt und mit auch im geringeren Maß wegen des Bürgerkriegs in Kolumbien. Und der Hintergrund war, dass es eben auf der einen Seite das Erstarken dieser Bewegung in Lateinamerika gab und gleichzeitig kulminierte das ja alles mit einem Beginn eines Aufstiegs dieser sogenannten globalisierungskritischen Bewegung weltweit. Ich sage jetzt nur mal The Battle of Seattle, ja, oder die Weltsozialforum, um mehr die gemäßigtere Variante zu benennen. Und im Rahmen dieser Reform, dieser politischen Veränderungen, dieser globalisierungskritischen Bewegungen, kamen dann ab 2000 eben auch linke oder reformistische Regierungen in vielen lateinamerikanischen Ländern an die Macht. Angefangen von Venezuela, wo einer der radikalsten Experimente gestartet worden ist, über Bolivien, wo zum ersten Mal ein indigener Präsident gewählt worden ist, 2005, 2006, bis hin eben zu Uruguay, wo ehemalige Tupamaros plötzlich Regierungsämter besetzten, oder Argentinien, wo 2001 die Bevölkerung korrupte Regierungen davon jagte mit dem Spruch Que se vayan todos, alle sollen abhauen. Oder um noch ein anderes Beispiel was ich besonders beachtlich finde, was aber so in der öffentlichen Wahrnehmung gar keine große Rolle gespielt hat, dass selbst in Paraguay, einem Staat, in dem über 40 Jahre Diktatur herrschte, für einige Jahre, 3-4 Jahre, ein reformistischer Präsident an die Macht kam. Das war diese Phase des Aufstiegs. Und seit, also wenn man es symbolhaft nehmen will, würde ich sagen, seit dem Tod von Hugo Chavez in Venezuela, spätestens zu diesem Zeitpunkt, beginnt der Abstieg. Wobei, wenn man genau hinguckt, die politische Veränderung eigentlich schon 2009 einsetzte, und zwar mit einem sogenannten zivilen Putsch in Honduras. Wir wissen ja, dass Lateinamerika berüchtigt dafür ist, Militärputsche zu erleben, meist sehr blutig, meist sehr brutal. Aber es gibt seit diesen Ende der Nullerjahre eine neue Form von politischen Putsch, also neue Form von Putschen. Die militärische Form ist nicht mehr so beliebt, weil das ist ja undemokratisch. Jetzt macht man es demokratisch, immer in Anführungsstrichen zu versehen. Man wirft einem regierenden Präsidenten, meist einem linken oder reformistischen Präsidenten, vor, korrupt zu sein oder die Verfassung zu brechen. Und dies nutzt man, um ihn in einem parlamentarischen Prozess abzusetzen. Das ist in mindestens drei Fällen passiert. Der erste Fall war 2009 in Honduras. Der zweite Fall war wiederum Paraguay im Jahr 2012, wo der Präsident Fernando Lugo abgesetzt worden ist, weil es zu einer bewaffneten Auseinandersetzung zwischen Bauern und der Polizei gekommen ist, bei dem es auf beiden Seiten Tote gab. Und die Geschichte hieß: Die Bauern sind schuld, die haben das Feuer eröffnet. Und dann hat sich herausgestellt, dass ein Sonderkommando des Militärs das Feuer auf beide Gruppen eröffnet hat und sowohl Bauern als auch Polizisten erschossen hat. Da war Lugo schon abgesetzt. Und das dritte, wahrscheinlich prominenteste Beispiel ist, da sind wir wieder bei Brasilien und der Kreis schließt sich, ist Dilma Rousseff, die eben auch über Korruptionsvorwürfe, was alle erfunden haben, von einem System, von einem Parlament gestürzt worden ist, was als eines der korruptesten in ganz Lateinamerika gilt. Und das war sehr symbolisch zu betrachten, was da passiert ist.
Das heißt, es gibt zum einen diesen Aufstieg, und der auch von vielen Gruppen auch getragen wird. Und dann gibt es allerdings anscheinend immer noch so diese starke rechte Gegenbewegung, die sich auch parlamentarisch formiert und die auch parlamentarisch dann versucht, was sein gegen reformistische oder gegen linke Kräfte entgegenzusetzen. Ich frage mich so ein bisschen, wo bleibt denn sozusagen die Linke, die ja schon in diesen Ländern dann schon auch irgendwas geschafft hat, irgendwie so die Parlamentsmehrheiten zu stellen oder einen Präsidenten, eine Präsidentin ins Amt zu heben. Was machen die denn in dieser Zeit, wenn sozusagen die militärischen oder eben halt auch die politischen Putsche stattfinden?
Na, sie demonstrieren. Also ich muss das auch mal in einen größeren Kontext stellen. Was wir da beobachten in Südamerika, passiert nicht nur in Süd- und Mittelamerika, sondern es passiert in verschiedenen Teilen der Welt, übrigens auch in Europa und auch in Nordamerika. Es gibt immer große Mobilisierungen gegen diese Putsche, ob sie nun demokratisch sind oder nicht demokratisch sind oder ob es Faschisten aus Wahlsieger hervorgehen. Aber es gibt so einen, ich sag mal, eine historische Beobachtung. Jede politische Veränderung erzeugt immer eine Gegenbewegung. Und das geht nicht nur der Linken so, sondern es geht auch der Rechten so. Die Gegenbewegung ist in Mexiko gerade eine Linke. Ja, die bedarf einer viele Jahre dauernden Basisorganisation. Auf der rechten Seite funktioniert das eben anders. Da funktioniert es in Zusammenarbeit zwischen den Oligarchien und den Medien beispielsweise. Auch da ist Brasilien ein ganz böses Beispiel. Und das Dritte, was relativ neu ist, sind eben die sogenannten sozialen Medien. Ja, also die benutzt werden, um die absurdsten Lügen in die Welt zu setzen. Und da die Mehrheit der Bevölkerung, auch in Süd- und Mittelamerika mittlerweile, auf diesen verschiedenen sozialen Medien unterwegs ist, lesen ist da nicht mehr. Nachrichtensendungen wie die Tagesschau, über die wir immer alle meckern, da kann man dort vergessen. Ja. Die guckt niemand. Und die sind enorm parteilich. Also die stehen im Prinzip mit auf der Seite dieser Regierungen. Und keine dieser Regierungen, dieser linken Regierungen, hat es jemals geschafft, der Herrschaft dieser Medien Einhalt zu gebieten. Es gab einen Versuch in Argentinien, und der bestand darin, den großen Medienkonzern Clarín zu verstaatlichen. Das ist zum Teil tatsächlich auch gelungen. Aber mit dem Ende der Regierung Kirchner vor 3 Jahren und dem Aufstieg eines neuen neoliberalen Präsidenten, Macri, ist das sofort wieder rückgängig gemacht worden. Clarín hat heute die Macht, die alte Macht, die sie vorher hatten. Und dieser Kontext macht es natürlich Bewegung extrem schwer, in einer Phase, in der der politische Aufschwung ihrer Organisation tatsächlich schwächer geworden sind, das ist nochmal ein anderes Thema, warum das so geworden ist, sich neu zu organisieren, sich neu zu mobilisieren und den Protest so stark zu machen, dass diese Regierung auch wieder gestürzt werden oder zurücktreten müssen. Das hat es in ganz wenigen Fällen bisher in Lateinamerika gegeben. Wir erleben das hier ähnliche Prozesse gerade in Europa auch. Was in der Konsequenz bedeutet, wenn jetzt die Rechte oben ist, sage ich mal so, dann ist es an der Linken wiederum, wie weit man sie auch begreifen mag, also von Parteilinken bis indigenen Bewegungen, sich neu zu formieren, sich neu zu organisieren. Zum Teil ist das in den USA in der letzten Zeit passiert, aber eben auch noch nicht mit dieser Durchschlagskraft, dass man sagen kann, ja, der Trump ist dran, der wird nicht mehr lange Präsident bleiben oder sowas. So stark sind sie eben noch nicht, weil der Wiederaufbau solcher Bewegungen meist sehr lange dauert.
Das lässt bei mir sozusagen so viele Fragezeichen nochmal zurück und vor allem ja auch eher so einen, bevor da wieder ein gesellschaftlicher Wandel einsetzt, wird es lange dauern. Die große Frage, die ja irgendwie auch nicht nur auf Südamerika, du hast gerade gesagt, sondern irgendwie so weltweit eigentlich die Frage irgendwie ist, was macht denn sozusagen dieses Rechtsgerichtete für Leute so unglaublich attraktiv? Was macht es denn in Brasilien so attraktiv, einen kernfaschistischen Präsidenten zu wählen und sich darüber an der Strandpromenade und in Städten mit großen Partys darüber zu freuen, dass jetzt jemand gewählt ist, der sagt, irgendwie, er will eigentlich seine Gegner alle irgendwie so zur Not halt irgendwie auch ermorden?
Ja, was macht es eigentlich aus oder was sind die Gründe dafür, dass in Italien ein Mann wie Matteo Salvini von der Lega Nord Innenminister wird? So groß sind die Unterschiede da nicht. Ja, also der stellt sich natürlich nicht hin und sagt, ich werde die Leute hier ermorden oder ermorden lassen, aber faktisch lässt er Leute verrecken im Mittelmeer. So, am Ende kommt das aufs Gleiche hinaus. Aber wenn du sagst, du hast dann mehr Fragen als Antworten, dann bist du nicht allein damit. Also wer jetzt sich hinstellt und sagt, das ist das Rezept, womit wir in der nächsten Zeit wieder in die Vorderhand kommen, ich glaube, das ist ein Esoteriker oder ein Fantast. Also gibt es gerade nicht, sondern es gibt nichts weiter als zu sagen, wir fangen an, uns wieder zu organisieren, wir müssen die Kräfte sammeln, wir müssen Argumentationen sammeln und Organisationen stärken. Und was der Hintergrund ist, ist ganz, glaube ich, ist eigentlich fast, ich würde sagen, einfach. Es ist eine rechte Form des Widerstands gegen die Globalisierung. Alle sehen sich, heute steht in einer gewissen Thüringer Zeitung wieder so was, was Heimat ist. Ja, also wenn man dann so liest, die Leute wünschen sich Verhältnisse wie in den 50er Jahren, wo alles so überschaubar war, wo Feind-Freund-Verhältnis klar war. Da waren die Guten und da waren die Bösen und wir waren natürlich immer die Guten. So, und sie wünschen sich eine Art von Sicherheit wieder zurück, die es aber nicht mehr gibt. Und dafür machen sie die Globalisierung verantwortlich und wenn sie nicht so hochpolitisch sind, machen sie Flüchtlinge dafür verantwortlich. Also das heißt, sie kommen in dieser sich neu gestaltenden Welt mit dieser Neugestaltung nicht zurecht und sehen nur das Dystopische, das Gefährliche. Und dann ist es ja relativ logisch, dass man sich an real oder scheinbar starken Leuten orientiert. Das müssen heutzutage nicht mal mehr nur zwangsläufig Männer sein. Ich erinnere nur an Margaret Thatcher, die auch mehrfach gewählt worden ist. So, und ich sage mal so, und die Labour Party hat viele Jahre gebraucht, bis sie die Konservativen wieder ablösen konnte. Und sie brauchte noch mal viel länger, bevor sie wieder von den wirklich Linken geführt worden ist oder geführt wird gerade. Ja. Also es sind historische Prozesse, die gehen nun mal ein bisschen länger, als wir es uns manchmal wünschen. Und dieser Wunsch, den man ja erstmal menschlich durchaus verstehen kann, nach Sicherheit, äußert sich eben, dass man glaubt, man muss Leute wählen, die aufräumen. Und im konkreten Falle Brasiliens heißt das, Den Leuten ist es durchaus bewusst, dass die gesamte politische Klasse durch und durch korrupt ist. Und dass eben auch Teile der Arbeiterpartei sich in diese Korruptionsgeschichte mit die Finger schmutzig gemacht haben, hat eben auch ihnen die Glaubwürdigkeit geraubt. Und am Ende stehen die Leute da, wie ein ganzer Teil der deutschen Bevölkerung auch, das ist alles nur die gleiche Soße. Und jetzt muss aufgeräumt werden hier. Sie begreifen nicht, dass sie mit die ersten Opfer des Aufräumens sein werden, auch wenn sie scheinbar unpolitisch sind. Das ist so genauso ein blöder Spruch, wie, wenn man den Leuten sagt, es droht aber Überwachung und Überwachung ist prinzipiell nicht gut und sie antworten darauf, ich habe aber nichts zu verbergen. Also man müsste eigentlich, es ist pure Dummheit, aber die Leute wissen es halt nicht besser.
Das heißt, viele Diskussionen und viele Kämpfe, die noch geführt werden müssen, bevor eine Linke wieder sozusagen vielleicht auch stärker wieder im Aufwind ist und sich vielleicht auch gesellschaftliche Verhältnisse wieder verändern. Erstmal sind die gesellschaftlichen Verhältnisse aber jetzt ja so, wie sie gerade im Entstehen sind und gerade, wenn wir über Latein- und Südamerika reden, dann geht es auch um eine Veranstaltung, die heute Abend in der offenen Arbeit stattfindet. Da heißt es, lateinamerikanische Rechte geht repressiv gegen soziale Bewegungen vor. Wir haben gerade gesagt, bevor sich so eine soziale Bewegung wieder entwickeln kann, dauert das ein bisschen. Und auf der anderen Seite sind sie halt sozusagen nicht nur mit ihren eigenen Diskussionen beschäftigt, sondern auch mit einer ganz starken Repression. Was wird denn sozusagen heute Abend dein Fokus sein? Und wie sozusagen kann sich vielleicht auch eine soziale Bewegung sozusagen schützen gegen so Repression von rechts? Geht das überhaupt?
Na, bis zu einem gewissen Grad. Also ich glaube, da sind die Zapatistas wieder Vorbild. Auch wenn man das nicht verallgemeinern kann. Ja, aber das ist eine Idee, dass man sagt, also ich will mich immer daran erinnern, einer der bekanntesten Sprüche ist hier damals formuliert worden von John Holloway in seinem Buch Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Das war ja schon so ein pragmatischer Spruch aus dem zapatistischen Denken. Und jetzt will ich nicht sagen, das ist der einzige Weg. Ich glaube, man muss eine Art von Dialektik zwischen Parlamentarismus und Bewegung finden. Und diese Dialektik ist bisher nicht gefunden worden. Die gab es mal kurzzeitig beispielsweise in Bolivien, wo tatsächlich als einer der Ziele der Verfassung ein plurinationaler Staat benannt worden ist und tatsächlich in den ersten Jahren der Regierung Morales tatsächlich Programme geführt worden sind oder Initiativen gestartet worden sind, die eine höhere Autonomie für die indigenen Gebiete darstellen sollten. Und tatsächlich, sie haben einige indigene Gebiete, aber sehr wenige, weitaus weniger als eigentlich angedacht war, eine doch recht hohe Form von Autonomie erreicht. Aber dieser Prozess ist irgendwann abgebrochen. Und dann kommt eben hinzu, wenn auch das ist in Bolivien passiert, das ist dann sehr ein schönes Beispiel dafür. Wenn die Bewegungen dann von der Regierung aufgesaugt werden, auf der einen Seite, indem man ihnen Posten verschafft, indem man Bewegungsaktivistinnen und Aktivisten in das politische, parlamentarische System integriert, dann ist es nur eine Frage der Zeit und das ist nicht böser Wille oder Unfähigkeit dieser Menschen, sondern sie werden zum Teil dieses Apparates. Weil ohne dem könnten sie politisch nicht aktiv sein. Es gab mal eine Zeit, ganz am Anfang dieser bolivianischen Entwicklung, wo tatsächlich die Bewegung gefordert haben, ja, ihr könnt eine Weile in den Apparat gehen, aber ihr kommt wieder zurück. Davon ist heute keine Rede mehr. Und die zweite Variante ist die, dass aufgrund dieser politischen, auch ökonomischen Entwicklungen, ich bleibe mal bei dem Beispiel Bolivien, sich die meisten sozialen Bewegungen gespalten haben. Auf der einen Seite in Leute, die gesagt haben, wir bleiben Opposition, kritische Opposition, was nicht heißt, wir sind gegen die Regierung, aber wir werden sie beobachten und kritisieren, wenn es sein muss und auch politisch bekämpfen, wenn es sein muss. Und auf der anderen Seite jene Strukturen, jene Teile der Bewegungen, die gesagt haben, doch, das ist die bisher beste Regierung, die wir hier in Bolivien je hatten, die müssen wir stärken. Beides hat tatsächlich einen realen, realistischen Inhalt. Aber es ist nun mal so, werde ich zum Teil einer Regierung, ändert sich zwangsläufig meine politische Position. Ja, und das schwächt eben die Bewegungen. Oder hat sie zumindest in weiten Teilen geschwächt. In Brasilien war das der Fall mit der Bewegung der Landlosen, die sehr nah an der MST, die sehr nah an der Arbeiterpartei strukturiert war sie ihr sehr nahestand und die jetzt natürlich auch ihre Schwierigkeiten hatte, auch schon vor Bolsonaro ihre Schwierigkeiten hatte, trotzdem aber weiter aktiv geblieben ist, weil sie hat zumindest diese Gratwanderung thematisiert. Ja. Während radikalere Bewegungen wie die Bewegung der Wohnungslosen, MTST, mal sehen, ob ich die Abkürzung jetzt richtig hingekriegt habe, während die beispielsweise viel radikalere Position auch gegenüber der Arbeitsparteiregierung gehabt hat. Ja. Und dann kommt hinzu, das sollte man nie vergessen, eine alte Floskel der Linken, wer an der Regierung ist, muss nicht zwangsläufig die Macht haben. So, das soll man nicht vergessen. Und wieder Beispiel Brasilien, die Arbeitspartei hatte über die ganzen Jahre ihrer Regierung nie eine parlamentarische Mehrheit. Sie musste sich diese Mehrheiten immer in dem bürgerlichen und rechten Spektrum organisieren. Und über diese Organisierung, die eben häufig mit Schmiergeldern einherging, mit Schmiergeldzahlungen einherging, wurde sie zum Teil des Problems und nicht mal zum Teil der Lösung.
Was erwartet denn Leute, die heute Abend zu der Veranstaltung kommen werden? Ich sehe gerade, das Themengebiet ist noch viel, viel größer, als ich es mir irgendwie so vorgestellt hatte und denke auch eher so, ui, was wirst du denn heute Abend versuchen zusammen zu komprimieren?
Ich will also, was ich eben angedeutet habe, mal einen Rückblick auf die Erfolge sozialer Bewegungen im Prinzip seit 1994 machen. Ich will dann beschreiben, welche gegenwärtige Situation da ist, welche Gründe dazu geführt haben, dass man in die politische Defensive geraten ist. Ja. Mal schauen, wie weit man zeitlich dazu kommt, werde ich das an ein paar Ländern versuchen zu erläutern. Und dann aber auch diskutieren, ob es nicht gleichzeitig, jetzt machen wir mal den etwas optimistischeren Teil auf, ob es nicht gleichzeitig neue Bewegungen gibt, die entstanden sind. Es gibt zum Beispiel auch in Mittelamerika enorm starke feministische Bewegungen. Also Argentinien hat eine der stärksten feministischen Bewegungen weltweit. Die machen Kongresse mit 50.000 Teilnehmenden. Also da gibt es völlig neue Entwicklungen, also auch neue Bewegungen. Die würde ich noch ein Stück beleuchten. Und dann würde ich natürlich schon die Frage stellen, und die kann man nicht beantworten, deshalb kann man sie vielleicht auch diskutieren, weil mehr Leute vielleicht mehr Ideen haben, als ich als einzelner Mensch, zu sagen, steht Lateinamerika vor einem dystopischen Zeitalter oder vor einem utopischen Zeitalter? Also versuchen zu gucken, was macht es eher schwieriger und was wäre eigentlich, oder was wären Möglichkeiten, die sich auch eröffnen. Und ich muss jetzt mal dazu sagen, das ist ja die vorletzte Veranstaltung einer Reihe des Bildungskollektivs und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, wo es um Fragen von Internationalismus und transnationaler Solidarität ging oder immer noch geht. Und das ist das letzte Länderbeispiel dieses Jahr. Wir hatten voriges Jahr schon ein paar. Und es wird dann am 13. Dezember nochmal so eine Art Zusammenfassung geben, wo wir versuchen, die Erkenntnisse aus diesen Länderbeispielen oder in dem Fall ist es ja nun eher ein Kontinent, Beispiel eines Kontinents, nochmal versuchen zu verallgemeinern und zu beantworten, was Solidarität, transnationale Organisationen heute bedeuten könnten. Und das würde ich dann gern mit den Leuten diskutieren.
Also durchaus auch die Hoffnung darauf, dass jetzt nicht alles sozusagen im rechten repressiven Sumpf untergeht, sondern dass da irgendwo auch noch genügend soziale Bewegungen sind, die den Aufstieg wieder schaffen und auch gesellschaftliche Veränderungen nicht nur in Süd- und Lateinamerika, sondern am besten weltweit auf die Beine stellen.
Ja, Hoffnung ist ein schönes Wort, aber ich würde eher sagen, es ist, was Johannes Agnoli mit Maulwurfsarbeit beschrieben hat. Es ist wieder neu zu beginnen, neu zu strukturieren, neue Bewegungen zu machen und dabei nicht zu wissen, ob es erfolgreich sein wird.
Zumindest kann man heute Abend einen Blick darauf werfen, ab 20 Uhr in der offenen Arbeit und mit Bernd Löffler auch nochmal weiter diskutieren bei dieser Veranstaltungsreihe oder bei dieser Veranstaltung im Rahmen einer Veranstaltungsreihe der Rosa-Luxemburg-Stiftung und des Bildungskollektivs BIKO. Vielen Dank, Bernd.